Willkommen zurück beim Future for Public Audio Track. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Tanja ein bisschen über das Thema, gut gemeint, aber naja, man kennt das ja, nicht alles läuft immer so, wie man sich plant und manche Sachen laufen leider auch ins Leere. Das ist leider auch beim öffentlichen Dienst nicht ganz anders. Tanja, aber was können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn überhaupt erwarten?
Moment, also bevor wir einsteigen, nochmal kurz einen Schritt zurück. Ich darf nämlich unseren Podcast-Moderator für heute noch ganz kurz vorstellen. Die Stimme, die gerade angefangen hat, das ist Sven. Und wir haben uns überlegt, wie das denn ist, wenn im öffentlichen Dienst was nicht so gut läuft, dann kriegt man das ganz gut mit. Der öffentliche Dienst kriegt wenig Lob, wenn die Sachen so laufen, wie sie sollen. Aber wenn was nicht so gut läuft oder zumindest nicht so gut anläuft, dann fällt das natürlich auf. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass sich irgendjemand hingesetzt hat und sich überlegt hat, wie er Menschen den Tag versauen kann. Das heißt, wir wollten uns mal angucken, wie kommt es denn eigentlich dazu, dass Projekte oder neue Regelungen etc. ja, sag ich mal, schief gehen und wie macht man dann weiter? Also was wird dann was angepasst? Wo muss man anpassen? Was kann man daraus lernen und wie geht man damit um? Und dann ist es eben zum Beispiel so, dass wir mal nachgefragt haben, warum in Bayern Schulbücher oder Lehrmittel, Lernmittel im Allgemeinen erstmal freigegeben werden müssen zur Benutzung in der Schule und warum das dann auch mal ein paar Monate dauern kann. Manchmal hilft es nämlich einfach, wenn man mal nachfragt.
Das stimmt, ja. Und du hast es gerade schon angesprochen. Man kriegt immer eher mit, wenn was schief läuft. Wenn was glatt läuft, so wie geplant, kriegt man das eigentlich gar nicht mit, weil dann ist es halt gelaufen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema. Ich habe nachher noch einen Interviewpartner da, dessen Projekt am Anfang eigentlich auch nicht unbedingt das erzielt hat, was es wollte. Aber mittlerweile läuft das Projekt relativ gut.
Bevor du aber gleich in dein Interview gehst, möchte ich noch mal ganz kurz ein paar Themen anteasern, die wir auch mit in der Ausgabe haben. Ich glaube, das Format Realer Irrsinn von Extra 3 dürfte dem einen oder der anderen vielleicht was sagen. Wir haben uns mal bei ein paar Vorgängen angeguckt, was denn draus geworden ist oder ob wir vielleicht auch rausfinden können, wie die entstanden sind. Ganz oft ist es nämlich gerade bei Bauvorhaben so, dass einfach unterschiedliche Stellen für bestimmte Aspekte zuständig sind und dass da die Timelines nicht immer ganz zusammenpassen, was dann zu etwas bizarren Realzuständen führt, sage ich mal. Und in anderen Fällen ist es so, dass sich jemand absolut zu Recht denkt, da müsste man mal was machen. Jetzt ist man aber immer so ein bisschen unkonkret. Das heißt, die Person denkt sich, ne, wenn du willst, dass es richtig gemacht wird, machst es selber. Und hinterher stellt sich dann raus, die Person ist gar nicht die, die das am besten lösen kann. Das merkt man dann besonders, wenn nicht betroffene Menschen versuchen, Regelungen für Sonderurlaube, für Anpassungen am Arbeitsplatz etc. einzuführen und aber gar nicht so wirklich einschätzen können, was eigentlich gebraucht wird, weil sie einfach selbst nicht betroffen sind. So, das sind Sachen, da kann man nachher mal gut nachsteuern, aber wir haben uns eben jetzt mal mit dem so war das eigentlich nicht geplant Part beschäftigt. Gut gemeint, aber halt.
Ja, danke für die einleitenden Worte, Tanja. Dann gehen wir jetzt quasi ins Interview.
Vielleicht kennt ihr in eurem Umfeld auch ein oder zwei Menschen, die einer oder mehreren Verschwörungstheorien anhängen. Der Umgang mit diesen Themen ist nicht einfach, da hier schnell die Ohren auf Durchzug geschaltet werden, wenn es zu Diskussionen kommt. Was ist also die richtige Herangehensweise? Glücklicherweise gibt es Angebote, die einem genau bei dieser Frage helfen können. Mein Gast ist Diplompädagoge Christian Feil, Projektkoordinator bei dem niedersächsischen Projekt Enttäuscht. Er und sein Team bieten eine Ansprechstelle für Menschen, die sich von Verschwörungstheorien entfernen möchten und auch für deren Umfeld. Aktuell läuft das Projekt gut. Aber gerade zu Beginn des Projektes gab es einiges an Gegenwind von Verschwörungstheoretikern. Warum aber gerade das rückblickend gut für das Projekt war, klären wir im Gespräch. Aber zunächst einmal schön, dass du da bist, Christian. Ich hätte direkt eine Frage zum Einstieg. Was ist denn deine liebste Verschwörungstheorie oder die wildeste, die dir bisher begegnet ist?
Okay, die seltsamste Verschwörungserzählung. Also wir haben sie im Job noch nicht gehabt. Ich warte ein bisschen drauf, wie gesagt. Ist tatsächlich, und das ist auch meine Lieblingsverschwörungstheorie, ist Reptiloiden, die die Menschheit unterwandert haben. Also dass eine außerirdische Rasse von reptilienähnlichen Wesen, die auch noch die Gestalt ändern können, halt die Menschheit unterwandert haben und Schlüsselpositionen eingenommen haben, um halt die Menschheit zu versklaven und dann später aufzuessen. Das ist tatsächlich so meine Lieblingstheorie von der ich, also die finde ich super, finde ich toll.
Ja, ein bisschen auch ein Klassiker. Ich glaube, das ist eine, die viele Leute schon mal gehört haben, wenn man das so salopp sagen kann.
Hohle Erde, auch immer schön.
Mhm.
Ja, und dann vielleicht auch, wenn es dann, also es gibt so wahnsinnig viele Absurde. Tatsächlich, die hatten wir noch gar nicht so richtig. Also wir haben halt aktuell das, was man halt so kennt, sage ich mal. Na, also da geht es halt viel um Corona immer noch. Es geht viel um den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Auch in Teilen geht es ein bisschen um den Anschlag oder den Angriff der Hamas auf Israel. Das sind so momentan die Themen, die uns ein bisschen umtreiben.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe hier noch eine Frage von unserer letzten Interviewpartnerin für dich, die auch direkt in unser Schwerpunktthema, nämlich eure anfänglichen Schwierigkeiten und wie ihr es geschafft habt, damit umzugehen, einsteigt.
Also ich habe mir das Projekt angeschaut. Ich fand es wirklich hervorragend. Und deswegen wäre meine Frage, welche Hemmnisse sind es denn? Warum kann man es nicht umsetzen? Und wo könnten die Lösungsmöglichkeiten sein?
Ja, es geht direkt rein. Also die Hemmnisse, mit denen wir am Anfang konfrontiert sind und mit denen wir auch immer noch konfrontiert sind, ist einmal das Erreichen unseres Index-Klientels. Das heißt also die Personen, die tatsächlich in Verschwörungstheorien verstrickt sind oder Verschwörungserzählungen oder wie man das auch immer nennen möchte. Du merkst, ich bin da auch so ein bisschen frei im Umgang mit den Begrifflichkeiten, also tatsächlich an die Leute direkt ranzukommen. Und dann halt da einen Ausstiegsprozess zu initiieren und zu begleiten. Tatsächlich, diese Personen sind für uns schwer zu erreichen. Immer noch. Und das wird sich vermutlich auch nicht ändern. Wir haben gemerkt, es läuft sehr viel besser, wenn wir mit dem Umfeld zusammenarbeiten. Also tatsächlich ist es in den meisten Fällen bei uns so, dass sich das Umfeld bei uns meldet. Die sagen, wir haben da ein Problem mit einer Person, die halt in solche Erzählungen abgedriftet ist. Und dass wir da erstmal eine Beratung vornehmen und dann in einem zweiten, dritten, vierten Schritt hoffentlich an die Personen rankommen, um die es eigentlich geht. Also tatsächlich um die Leute, die halt so in diese Verschwörungserzählung sich bewegen. Also diese erste Schwelle ist immer noch relativ schwer, dass wir da direkt an die Personen rankommen. Einmal natürlich, weil die Leute bei sich meistens gar nicht so das Problembewusstsein haben, weil die Leute ja davon ausgehen, also die Verschwörungsgläubigen, die Leute, gehen ja davon aus, dass sie halt, ne, dass das alles schon so stimmt, was sie so denken. Also sie sehen die Problematik nicht. Und wir sind halt auch, wenn wir zivilgesellschaftlich halt angebunden sind, also bei einem Trägerverein, werden wir in Teilen als Teil des Systems wahrgenommen. Und das ist erstmal halt eine Zugangsschwierigkeit. Wie gesagt, wir gehen jetzt mittlerweile oder wir merken, in den meisten Fällen geht es halt über das Umfeld, was an uns herantritt und darüber dann halt die Beratung stattfindet. Das dauert dann auch relativ lange und manchmal kommen wir auch gar nicht an die Person direkt heran, sondern beraten in der meisten Zeit das Umfeld, um das dann halt im Umgang irgendwie fit zu machen und dann halt vielleicht dann bei der Person, um die es also geht, also um die Indexperson dann halt zumindest erste Impulse zu setzen, dass man halt sich vielleicht aus diesen Bezügen löst. Hat das die Frage so ein bisschen beantwortet?
Ich denke schon, ja. Also quasi gehen erst die Leute, die mit den eigentlichen Verschwörungsgläubigen zu tun haben, auf euch zu und ihr helft erstmal denen, wie sie mit den Leuten sprechen können. Und wenn es, ich sage jetzt mal, gut läuft, dann kommen irgendwann auch die Betroffenen selbst auf euch zu, weil sie merken, okay, sie sind da vielleicht abgedriftet.
Genau, richtig. Das Problem ist ja, Verschwörungsgläubige werden ja auch ganz viel belächelt. Ne? Und dann macht man auch in Teilen auch wirklich blöde Witze über solche Leute. Und natürlich ist auch erstmal eine Hemmschwelle groß, dann sich halt an irgendjemanden zu wenden, wenn man halt also auch die ganze Zeit die Erfahrung macht, man wird eigentlich abgelehnt dafür. Und das ist, glaube ich, der Zugang, der bei uns gut funktioniert, dass wir halt von vornherein sagen, wir treten den Menschen auf Augenhöhe entgegen. Also wir machen uns halt nicht über sie lustig, sondern wir nehmen sie erstmal als Menschen ernst. Ne? Und also Menschen, die dann auch vielleicht eine wie auch immer geartete Problemsituation einfach vor sich haben, weil Menschen wenden sich ja solchen Verschwörungserzählungen nicht aus heiterem Himmel zu, sondern das hat ja auch ganz viel mit Problemlösungsstrategie zu tun, ne? Dass sie halt irgendeine problematische Situation im Leben wahrnehmen und da bietet dann halt so eine Verschwörungserzählung dann halt irgendwie eine Art des Umgangs damit. Und das ist halt unser pädagogischer Ansatz dann auch, zu sagen, okay, wir beraten auf Augenhöhe und versuchen dann erstmal eine Beziehungsebene aufzubauen.
Mhm. Ja, du hattest ja schon auch erwähnt, das ist nicht immer ganz einfach. Jetzt ist es ja am Anfang so gewesen, zumindest kann man das online überall nachlesen, dass ihr nicht so gut aufgenommen wurdet, gerade auch in Bereichen eurer Zielgruppe. Du hast es vorhin schon angesprochen, ihr werdet als Teil des Systems, Teil des Problems gesehen. Was genau habt ihr da so erfahren an Widerstand und wie seid ihr persönlich damit umgegangen?
Also prinzipiell ist das für uns eigentlich gut gelaufen, dass da am Anfang dieser Widerstand gekommen ist, ne? Also es wurde halt vom Justizministerium, wurde die Pressemitteilung rausgegeben, dass jetzt halt enttäuscht startet. Und das ist einen Tag später durch diverse verschwörungstheoretische Foren gegangen und war natürlich für uns ein fantastischer Werbeeffekt. Weil die ganzen Leute hätten wir mit Flyern oder mit irgendwelchen Kampagnen gar nicht erreichen können. Aber wenn das dann halt in diesen Foren gestreut wird, ist das für uns das Beste, was uns eigentlich passieren kann an dieser Stelle. Und dann kamen halt die Anrufe, wo Menschen halt erklären wollten, welche Verschwörungstheorie auch gerade immer auf jeden Fall richtig ist. Dann kamen halt die E-Mails, wo man uns als, ja, Teile des Systems, da ging es dann auch ganz viel um Erklärungswillen, dass die halt uns Leute erklären wollten, warum das jetzt, woran sie glauben, aber trotzdem stimmt. Und wie sind wir damit umgegangen? Also eine Mitarbeiterin hatte das Pech, dass sie halt die ersten 2 oder 3 Tage das Telefon ganz alleine bedient hat und die hat dann irgendwann um 16 Uhr gesagt, so, jetzt reicht's, ich habe jetzt für heute, habe ich wirklich genug seltsame Geschichten gehört, ich mache jetzt das Telefon mal aus. Wir haben uns im Team auch darüber unterhalten, aber da war nichts, wo wir irgendwie gesagt haben, okay, das ist jetzt richtig, richtig belastend. Eigentlich waren wir froh, dass da so viel Rücklauf gekommen ist und dann kamen auch tatsächlich die ersten konkreten und ernstzunehmenden Nachfragen bei uns an. Und wir haben aber auf alle E-Mails, auf alle Telefonate, also auch Störanrufe und auf alle abfälligen E-Mails haben wir auch immer geantwortet. Da sind wir halt wieder bei dem auf Augenhöhe und ernst. Wir haben auf alles ernsthaft geantwortet und auch dann da halt signalisiert, also okay, wir sind jederzeit zu einem Gespräch bereit.
Gut, also ist quasi der Widerstand auch letzten Endes ein Teil des Erfolgs, der Wahrnehmung, hast du ja es gerade am Anfang gesagt.
Ja, der Wahrnehmung. Tatsächlich da dann halt in diesen Foren direkt wahrgenommen zu werden, das war wirklich super.
Glaube ich, das ist ein unterbewusster Werbeeffekt, ein bisschen nach dem Motto, es gibt keine schlechte Presse.
Richtig. Also wir haben dann irgendwann auch so im Team gewitzelt, okay, da haben wir irgendwie die Mitarbeiter des Monats, weil die also uns halt bekannt gemacht haben. Wollten sie nicht, aber hat halt funktioniert.
Genau, und dann hast du gesagt, kamen auch irgendwann die ersten Anrufe, die tatsächlich an euch herangetreten sind. Du hattest vorhin erwähnt, es sind eher die Angehörigen oder Bekannte, die das machen. Waren das dann auch eher die Angehörigen und Bekannte oder waren das da teilweise auch schon Leute, die sich vielleicht, ich sag jetzt mal, in den Foren zwar rumtreiben, aber erst Zweifel irgendwo haben und dann dachten...
Das kann ich so nicht beantworten, weil da fragen wir so dezidiert tatsächlich gar nicht nach, wie die eigentlich an uns rangekommen sind. Das sollten wir tatsächlich mal nachholen. Nee, also es waren am Anfang waren es tatsächlich was, das Umfeld. Und da hat man gemerkt, dass eine riesengroße Erleichterung da, dass in Niedersachsen was in diesem Kontext angeboten wird.
Also bis ich von einem Angebot gehört habe, hätte ich mich auch immer gefragt, was könnte man tun, außer mit den Menschen halt aktiv versuchen zu sprechen über diese Themen. Und ich glaube, da ist man dann doch auf verhärtete Fronten getroffen. Und ich glaube, die Augenhöhe ist dann sehr wichtig. Und ich weiß nicht, ob man die als Privatperson dann immer beibehalten kann, gerade wenn man die Person auch privat kennt.
Ich denke, ne, also wenn es der Freundeskreis ist oder vielleicht so das Familienmitglied, ne, Ehefrau, Ehemann, dann wird es schwierig. Ne? Und dann ist dann vielleicht auch so eine Person, die halt, ich sag mal, auch ein Stück weit außen vor ist und sagt, also ich habe ja auch einen professionellen Auftrag, dann kann das vieles erleichtern, denke ich.
Ja, glaube ich auch. Eine andere Frage, die ich mich gefragt habe, als ich mir das angeguckt habe, du hast es ja vorhin erwähnt, jetzt gerade mit dem Ukraine-Krieg und Corona, ich sage jetzt mal Fake News beziehungsweise Falschmeldungen, das Thema Medienkompetenz spielt dann ja sicherlich auch eine große Rolle. Helft ihr quasi, wenn man dann an euch herangeht, auch zu vermitteln, wie man am besten mit Medien umgeht, wie man Sachen überprüft oder?
Beratungsprozesse sind immer individuell. Aber es geht auf jeden Fall immer darum, tatsächlich die Leute dahin zu bringen, eine kritische Distanz einzunehmen und halt dann tatsächlich zu gucken, okay, mit welchen Quellen kann ich eigentlich arbeiten, was ist seriös, was ist nicht seriös und wie hinterfrage ich vielleicht auch Quellen mal kritisch, was gerade bei vielen älteren Menschen echt ein ganz, ganz großes Thema ist. Ne? Also die Generation halt 60 plus, ja, die ist halt nicht mit dem Internet aufgewachsen. Da ist tatsächlich, also ich sage jetzt nicht, da liegen Dinge im Argen, aber das ist halt eine Herausforderung, die dann halt tatsächlich auch irgendwie Medienkompetenz zu kriegen. Das ist ein Ansatz auf jeden Fall oder ist auch ein Teil, den wir machen.
Dann eine andere Frage, also du hast es am Anfang erwähnt, da war jetzt nichts, wo du sagtest, in den ersten Anfragen, wo ihr sagt, das ist zu belastend. Aber gibt es denn während der Arbeit manchmal Momente, wo man sich dann doch die Arbeit in Anführungszeichen mit nach Hause nimmt oder ist es einfach nach der Arbeit abzuschalten?
Also man kann diese Arbeit nicht machen, wenn man da nicht mit Herzblut drin ist. Weil sie ist anstrengend, sie hat auch sicherlich ihre Belastungssituation. Was auf jeden Fall hilft, was wir bei uns im Team halt sehr, sehr groß schreiben, ist der Austausch untereinander. Das heißt, Fälle werden auch sehr, sehr intensiv besprochen. Und dadurch gehen wir dieser Gefahr so ein Stück weit aus dem Weg, dass halt Fälle tatsächlich zu belastend werden und man sie nach Hause nimmt. Aber das bringt, glaube ich, jeder pädagogische Ansatz ein bisschen mit sich, jede pädagogische Arbeit. Es gibt natürlich Gefahren, dass man halt Fälle mit nach Hause nimmt und da dann doch nochmal 2, 3 Stunden länger drüber nachdenkt, als die Stechuhr jetzt eigentlich sagt. Bis jetzt ist es so, toi, 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 dass da nichts dabei gewesen ist, was meinem Team tatsächlich so belastend mitgeschwungen hat, dass sie gesagt haben, boah, das hat mich jetzt aber irgendwie noch tagelang beschäftigt.
Danke. Wie groß ist denn dein oder euer Team eigentlich?
Wir haben 5 Mitarbeitende, die halt in der Beratung tätig sind. Und dann koordiniere ich das Ganze noch. Und dann haben wir noch eine Mitarbeitende für die Verwaltung.
Also doch eher ein kleines Team, aber effizient.
Genau. Wir sind organisch gewachsen und kommen auch alle aus unterschiedlichen Richtungen. Also wir sind da halt auch relativ breit aufgestellt, was das Ganze auch befruchtet.
Ja, ich denke auch gerade mit den vielen verschiedenen Themen, mit denen man konfrontiert wird, oder Theorien, um es besser zu sagen. Da würde ich nochmal in Anführungszeichen einen Schritt zurückgehen. Auch wenn ihr der anfängliche Gegenwind euch ja letzten Endes sogar geholfen hat, habt ihr trotzdem überlegt, ob ihr irgendetwas ändert oder seid ihr einfach weitergefahren mit der Schiene, die ihr ursprünglich geplant habt?
Also die Idee war natürlich, also der Gegenwind, wie gesagt, so richtig überrascht hat er uns nicht. Wir hatten halt natürlich schon überlegt, wie können wir das Ganze noch breiter aufstellen, wie können wir das Ganze noch bekannter machen und wo legen wir überall Flyer aus und so weiter und so fort. Was aber natürlich dann auch immer eine Frage der Mittel ist. Wir sind jetzt also mit Mitteln jetzt nicht so unbegrenzt ausgestattet. Da muss man auch immer gucken, was rentiert sich und was ist eher nicht so rentabel halt an Aufwand. Und insofern haben wir erstmal es so laufen lassen. Und da hat uns dann der Erfolg auch ein Stück weit recht gegeben. Und jetzt natürlich, also jetzt merken wir auch wieder, ne, nachdem jetzt mal wieder eine Pressemitteilung rausgegangen ist, da, jetzt ist auch wieder das Interesse der Öffentlichkeit ein Stück weit da. Und das bespielt uns natürlich an dieser Stelle jetzt sehr, sehr gut.
Gab es denn jetzt nach dem zweiten Pressemitteilung, also ich sage jetzt mal, nachdem die Community theoretisch nochmal darauf aufmerksam geworden ist, nochmal mehr Anrufe mit, ich nenne es jetzt mal Gegenwind?
Tatsächlich nicht, erstaunlicherweise. Tatsächlich nicht. Also wir haben festgestellt, irgendwie von den Medien ist wieder ein erhöhtes Interesse und danach wird wieder was kommen. Also ne, die Pressemitteilung ist jetzt ziemlich genau einen Monat her. Wir führen jetzt gerade eine Reihe an Interviews und die werden jetzt, dann wird auch wieder was kommen. Direkt nach der Pressemitteilung ist zumindest so, wie wir es wahrgenommen haben, nichts in diesen Foren in irgendeiner Form geäußert worden. Müssen wir vielleicht auch mal wieder nachschauen. Also da haben wir unser Monitoring die letzte Zeit ein bisschen einfach aufgrund der Beratungstätigkeit. Da können wir halt nicht in jedem Forum mal schauen, was da gerade läuft.
Aber auch, also auch wenn ich es jetzt mehr oder weniger schon rausgehört habe, so aktiv auf die Leute zugehen, tut ihr ja nicht. Also du hast jetzt gerade gesagt, ihr monitort zwar die Foren, aber wahrscheinlich auch mehr, um halt zu gucken, was passiert, wenn eure Klientel das halt anspricht.
Wir gucken, was los ist. Ja, genau, richtig. Also wir müssen so also ein bisschen gucken, was ist gerade halt en vogue. Weil, ne, also die Verschwörungserzählungen ändern sich ja auch immer wieder. Also wenn halt Leute vor 2 Jahren noch an die Auslöschung der Menschheit durch den Corona-Impfstoff geglaubt haben, dann sind sie jetzt vielleicht irgendwo ganz anders. Und auch da ist Monitoring vielleicht tatsächlich ein großer Begriff. Also, ne, wir schauen halt immer mal wieder rein. Um auf die Frage zurückzugehen, wir treten nicht aktiv an die Leute ran. Wir haben tatsächlich einen Komm-Ansatz, dass die Leute halt zu uns kommen, ne, einfach weil wir halt auch denken, das macht die Schwelle niedriger. Statt wenn jemand auf die zukommt, dann könnte der erste Impuls sein, halt, dass man in Abwehrhaltung geht. Wir warten ab und dann sind wir halt auch sofort zum Gespräch bereit. Was, glaube ich, uns auf jeden Fall was positiv ist, dass wir halt zu den Leuten rausfahren. Also wir beraten halt nicht bei uns im Büro, sondern wir fahren zu den Leuten raus. Dann treffen wir uns halt mit den Leuten an einem Platz, wo sie sich wohlfühlen, in der Öffentlichkeit, also irgendwie ein Café oder Bibliothek oder was auch immer, und dann wird da mit denen gesprochen.
Ich glaube, das gilt für viele Beratungsthemen. Also einfach das Entgegenkommen ist ziemlich wichtig. Dann, du hast es vorhin angesprochen, es ändert sich ständig was in den Themen, die behandelt werden. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte, aktuell ist relativ viel bezüglich des Ukraine-Kriegs oder bezüglich des Konflikts in Israel.
Ja, das sind Themen, auf jeden Fall. Verschwörungserzählungen, die laufen auch mit gesellschaftspolitischen Dynamiken mit. Es gibt so ein paar Standards, hatten wir ja gerade auch schon, und ne, also ein paar Verschwörungserzählungen, die sind halt Evergreens, die bleiben immer. Also ob das jetzt halt irgendwie die jüdische Weltverschwörung ist oder halt beispielsweise im Impfen, das ist auch so ein Ding, die bleiben, aber sonst sind Verschwörungserzählungen tatsächlich dynamisch, ändern sich.
Was ist denn bei euch mehr vertreten, würdest du jetzt sagen? Sind es eher das auf aktuelle Ereignisse oder aktuelle Verschwörungstheorien, man euch anspricht? Oder kannst du dazu nichts sagen? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das beobachtet.
Doch, also klar, die aktuellen natürlich spielen die eine Rolle. Corona, ganz klar. Dann so Semi-Klassiker. Deutschland ist halt kein eigenständiger Staat, sondern eine GmbH. Der läuft auch immer wieder gut, diese Verschwörungserzählung. Also wir haben eigentlich eine bunte Mischung. Aber ich würde sagen, doch tatsächlich eher aktuelle Bezüge. Also Verschwörungserzählung und gehen auch sehr, sehr häufig mit Antisemitismus Hand in Hand. Also nicht alle, das wäre ein bisschen zu einfach zu sagen, alle Verschwörungserzählungen sind antisemitisch, aber viele Verschwörungserzählungen haben halt einen antisemitischen Grund oder einen antisemitischen Kern. Und da geht man halt in Richtung dann auch extremer Rechte, was das Ganze ja auch so gefährlich macht, ne? Dass dann halt über Verschwörungserzählungen Menschen dann halt auch dahin gehen können, dass sie sich so weit radikalisieren, dass sie halt auch den freiheitlich-demokratischen Verfassungsstaat ablehnen. Das ist ja der Kern unseres Auftrages, dass die Leute halt nicht in eine Richtung abdriften, die dann irgendwann halt für diesen Staat gefährlich wird oder für diese Gesellschaft.
Wenn denn jemand diese extremistischen Anzeichen zeigen würde und halt auch keine Einsicht zeigt, wo ihr sagen würdet, okay, könnte er auch ein Sicherheitsrisiko sein, um das jetzt mal ganz extrem auszudrücken. Inwieweit geht ihr dann auch vielleicht auf Sicherheitsbehörden zu? Oder ist das ein schwieriges Thema?
Nee, so schwierig ist es tatsächlich gar nicht. Also erstmal, wir dürfen keine Daten rausgeben. Also wir sind halt zur Verschwiegenheit verpflichtet. Das auf der einen Seite. Wir machen auch keine Gefährdereinschätzung, also im Sinne von die könnte gefährlich werden. Was wir aber alle machen müssen, und das muss auch tatsächlich jede Privatperson machen, wenn uns halt angekündigt wird, also wenn eine bei uns in Beratung befindliche Person uns ankündigen würde, ich gehe morgen los und werde einen Anschlag verüben, ich gehe morgen los und werde ein schweres Verbrechen begehen, dann sind wir alle tatsächlich verpflichtet, sowas anzuzeigen.
Ja, ich wäre dann tatsächlich... Erstmal hätte ich keine weiteren Fragen. Wenn ich ein Thema vergessen habe, das du sehr gerne noch ansprechen möchtest.
Was mir immer am Herzen liegt, weil Menschen halt auch fragen, was kann ich denn machen, wenn? Wir stellen fest, dass ein Beziehungsangebot, also keine Ahnung, ne, ich stelle fest, Onkel Ludwig in der Familie irgendwie glaubt an Verschwörungserzählungen und erzählt irgendwie bei Familienfesten komisches Zeug. Ne, man kann ein Beziehungsangebot machen, sagen, ich möchte weiter mit dir halt irgendwie in Beziehung bleiben, weil du mir als Mensch wichtig bist, aber dass man auch Grenzen zieht, dass man halt sagt, okay, das möchte ich jetzt mir nicht anhören, das belastet mich, ich stelle fest, mir geht es damit nicht gut, dass man gegenüber diesen Personen auch sagt, so okay, also darüber können wir uns unterhalten und über dieses Thema klammern wir einfach aus, damit halt so ein Beziehungskonstrukt, also so eine Beziehung, so eine vielleicht auch innerfamiliäre Beziehung nicht noch mehr belastet wird als sonst. Also Grenzen ziehen, aber trotzdem halt auch sagen, okay, ich nehme dich als Menschen trotzdem weiter wichtig und wahr. Was gar nicht geht, ist ein Argument-Ping-Pong. Ne? Also weil da arbeitet man sich dran ab und kann sagen, pass auf, die Erde kann nicht flach sein, weil schon vor 2000 Jahren im alten Griechenland festgestellt worden ist, die Erde ist eine Kugel und so weiter und so fort. Da wird die Person, die mir gegenüber sitzt und aber felsenfest davon überzeugt ist, dass es eine flache Erde ist, die wird immer wieder ein Argument finden, warum die Erde flach ist. Und auch ganz wichtig, so früh wie möglich tatsächlich professionelle Hilfesysteme dazu holen. Ne? Also es gibt bundesweit gibt es Beratungsangebote im Kontext von Verschwörungserzählungen, und diesen Weg dann auch gehen.
Ja, Christian, vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen.
Ich danke dir.
Du hast jetzt hier noch die Chance, eine Frage für unseren nächsten Interviewgast dazulassen. In der nächsten Ausgabe schauen wir uns die Vor- und Nachteile von Bürokratie näher an. Gibt es da etwas, das du schon immer wissen wolltest?
Inwieweit kann Bürokratie oder vielleicht überbordende Bürokratie auch etwas sein, was Menschen vom Staat entfremdet oder entfernt?
So, das war's dann auch tatsächlich schon wieder leider für den Audiocheck. Danke, dass ihr eingeschaltet und wieder zugehört habt. Wenn ihr noch Fragen an unseren nächsten Interviewgast habt, dann teilt ihr uns gerne mit und schreibt uns eine Mail unter redaktion@f4p.online. Wir freuen uns auf eure Fragen und nehmen die gerne mit in das nächste Interview auf. Bis zur nächsten Ausgabe.